Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Seit vielen Jahren gibt es kaum ein umkämpfteres und zugleich komplexeres Thema in der deutschen Sportpolitik als die Reform der Spitzensportförderung. Jetzt wagen das für den Sport zuständige Innenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund einen neuen Anlauf. Innenministerin Nancy Faeser sagte dazu gestern nach der Tagung der Sportminister in Bayern:
Mit einem Sportfördergesetz, das wir erstmals in der Geschichte schaffen werden, und einer unabhängigen Sportagentur. Momentan ist es eben nicht so. In der Spitzensportförderung gibt es einfach viel zu viele unterschiedliche Förderwege. Das ist eben wichtig, dass wir damit Schluss machen. Für die Verbände bedeutet das vor allen Dingen weniger Anträge, weniger Papier, mehr Flexibilität.
Ministerium und DOSB nennen das Ganze einen Neustart in den Reformbemühungen. Ob das die Athleten, die in früheren Jahren häufig vergessen wurden bei diesen Planungen, auch so sehen, Neustart, das wollte ich von Johannes Herber, dem Geschäftsführer des Athletenvereins Athleten Deutschland, wissen.
Ja, ich würde das auch als Neustart bezeichnen, gerade wenn man überlegt, welche Änderungen es geben soll. Also zum Beispiel die Einführung der Leistungssportagentur ist sicherlich absolut etwas, was man als Neustart bezeichnen muss. Allerdings ist der Neustart ja noch nicht vollzogen, sondern wir haben jetzt einen Zwischenstand in diesem Arbeitsprozess erreicht. Ich glaube, es gibt da schon ganz gute Ergebnisse, die wir da auf den Weg gebracht haben, aber es sind noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. Und deswegen ist das jetzt eine gute erste Weichenstellung. Aber den Start, den müssen wir, glaube ich, noch richtig hinkriegen.
Das heißt aber, dieses lange, scheinbar endlose Leiden, kann man, glaube ich, sagen, mit der Spitzensportreform, der könnte jetzt bald ein Ende haben.
Ja, also die Spitzensportreform, die erste wurde ja schon 2016 verabschiedet. Und man konnte ja da gar nicht so richtig fassen, was da so wirklich passierte, welche Meilensteine erreicht worden sind, wo auch die vielen Investitionen, die dann in den Sport gegangen sind, wo die eigentlich genau hingegangen sind. Und ich glaube, dass jetzt mit dieser Einführung der Agentur, dass man nämlich auch die Förderung und die Steuerung des Spitzensports in eine Hand steckt, dass man sich jetzt das Stützpunktsystem nochmal genau anguckt, da eine sinnvolle Analyse macht, wie man zu einer guten Konzentration auch gelangen kann. Ich glaube, das sind alles gute Schritte und natürlich auch Maßnahmen, wie nochmal genau hinzugucken, wie die materielle Sicherung, Absicherung der Athletinnen und Athleten geregelt ist, wie sie auch sozial abgesichert sind. Das sind natürlich auch ganz wichtige Schritte, weil natürlich können wir immer versuchen, die großen strukturellen Räder zu drehen, aber da haben wir ja gemerkt, dass es sehr schwierig ist. Deswegen ist der Blick auf die kleinste Einheit, also die Athletinnen und Athleten, die Trainerinnen und Trainer, natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil da können wir eigentlich den schnellsten Impact erzielen.
Weil Sie es jetzt ansprechen, spreche ich Sie mal direkt darauf an, die Konzentration der Stützpunkte, das ist ja schon in den letzten Jahren immer wieder eins der großen Streitthemen auch gewesen, gerade mit Ihnen, mit den Athleten. Wie können Sie denn da jetzt darauf einwirken? Sie sind bei diesem Neustart von Anfang an mit beteiligt. Sagen Sie auch selber, dass das jetzt ein bisschen mehr im Sinne der Athleten verläuft?
Wir haben von Beginn an gesagt, Athletinnen und Athleten sind nicht gegen eine Konzentrierung von Stützpunkten. Sie muss aber sinnvoll sein. Und wenn eine Konzentration kommt, dann muss diese sicherstellen, dass die Bedingungen an den Stützpunkten wirklich hervorragend sind. Das heißt, die besten Trainer, die besten Rahmenbedingungen, eine gute Competition im Trainingsalltag. Das heißt auch eine gute Anbindung an berufliche Ausbildungsmöglichkeiten oder Weiterbildung. Und wenn das gegeben ist, dann gehen wir davon aus, dass Athletinnen und Athleten auch richtig Lust darauf haben, an diese Stützpunkte zu gehen, weil sie wissen, dass sie dort besser werden. Aber da geht halt erstmal eine sorgfältige Analyse voraus, um genau zu gucken, welcher Sport braucht welche Rahmenbedingungen und wo können wir die erzielen. Und diese Arbeit, das muss man ehrlich sagen, ist jetzt im Vorfeld noch nicht gemacht worden. Das muss jetzt kommen und erst dann kann man sagen, wo und wie konzentriert werden kann. Und für uns ist dann natürlich wichtig, dass das auf eine sozialverträgliche Weise geschieht. Das heißt nicht von heute auf morgen, dass Athletinnen und Athleten da auch einbezogen werden, dass es begründet wird und dass die dann nachvollziehen können, warum es vielleicht sinnvoll ist, dass sie zu einem Stützpunkt ziehen müssen.
Sie waren jetzt bei diesen Gesprächen in diesen Arbeitsgruppen für den Neustart der Spitzensportreform von Anfang an mit dabei. Wo sind Sie denn gehört und wo auch nicht gehört worden?
Ja, wir waren in den 4 Arbeitsgruppen mit jeweils einem Platz vertreten. Das heißt, wir waren eigentlich in jeder Gruppe in der Minderheit, konnten aber wirklich überall, glaube ich, ganz gute Akzente setzen. Wir waren in der AG 1, da ging es zum Beispiel um Athleten und Trainerinnen und Trainer. Wir haben uns da dafür stark gemacht, dass Athletinnen und Athleten ein sogenanntes Individualbudget bekommen. Das ist am Ende etwas eingedampft worden. Daraus wurde jetzt eher so eine Art Notfallfonds für Athletinnen und Athleten. Da hätten wir uns ein bisschen mehr Mut gewünscht, dass man sich da auf ein neues Instrument auch mal einlässt, um nämlich genau diesen konkreten Impact direkt an den Athletinnen und Athleten zu erzielen. Wir wurden da zum Beispiel gehört, weil wir uns dafür eingesetzt, dass man eben jetzt nochmal genau hinguckt, wie sieht es denn aus mit der materiellen Absicherung, wie sieht es denn aus mit der sozialen Absicherung, welchen Status haben denn Athletinnen und Athleten überhaupt in diesem Land, und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der war überhaupt nicht im Grobkonzept mitgedacht worden, und der ist durch unsere Arbeit da jetzt drin gelandet.
Und wo sind Sie überhaupt nicht gehört worden, was Ihnen wichtig gewesen wäre?
Ich kann aktuell gar nicht genau sagen, dass wir gar nicht gehört worden sind. Also wie gesagt, wir hatten uns bei dieser direkten Förderung, bei diesem Individualbudget, wir haben eigentlich ganz am Anfang von einem Athletengeld gesprochen, dass eben Athletinnen und Athleten vermehrt die Möglichkeit haben, auch selber über Entscheidungen, welche Angebote sie nutzen und die auch sich dann eben selbst finanzieren können, da auch einen stärkeren Impuls zu setzen, wie eben das System von unten, anders gedacht, nicht von oben aufgebaut, von unten, vom Nutzer her gedacht, strukturiert werden könnte. Da sind wir an diesem Punkt, sind wir nicht ganz gekommen. Aber wir haben zum Beispiel auch diesen Punkt eingebracht, Feedback. Es ist wichtig, dass die Nutzerinnen des Systems das System auch feedbacken können. Das gilt für die Athleten genauso wie für die Trainer. Und auch da sollte es jetzt eine Prüfung geben, wie man das in Zukunft besser gestalten kann. Also insgesamt habe ich doch ein zumindest positives Zwischenfazit, weil das muss man auch sagen, es gibt noch ganz schön viel zu tun.
Jetzt über allem steht diese neue Spitzensportagentur, die unabhängig sein soll. Wie soll die denn konkret aussehen, Ihrer Vorstellung nach? Wie kann die auch wirklich unabhängig werden am Ende, wenn sie ja auch vom Innenministerium beauftragt wird?
Die Unabhängigkeit dieser Agentur ist sicherlich eine ganz entscheidende Frage. Da gibt es jetzt ein Modell, also ein Stiftungsmodell. Da gibt es zwei Räte, also ein Stiftungsrat und ein Sportfachbeirat. Da sind die Mehrheiten unterschiedlich verteilt. Im Stiftungsrat gibt es eine Mehrheit des Bundes, im Sportfachbeirat eine Mehrheit des Sportes. Ich glaube, da muss man nochmal ganz genau hingucken, ob es tatsächlich sinnvoll ist, dass es zwei Gremien gibt, die Entscheidungskompetenzen haben und die dann auch sozusagen mit diesen Entscheidungen...
Klingt ein bisschen nach deutscher Sportpolitiksbürokratie.
Genau. Ich wollte diesen Satz noch zu Ende bringen, ob es eben sinnvoll ist, dass diese zwei Gremien Entscheidungen vorgeben können, die der Vorstand dann ausführen muss. In unserer Vorstellung ist es eher so, dass wir wirklich einen exzellenten Vorstand haben, der sehr frei und sehr unabhängige Entscheidungen treffen kann. Und was wir nicht wollen, ist eigentlich die sportpolitischen Reibereien und Konflikte, die wir jetzt im alten System haben, jetzt einfach mit in diese Agentur zu nehmen. Also ich glaube, das muss unbedingt vermieden werden. Und deshalb gibt es da auch noch ein bisschen Gehirnarbeit zu leisten, wie man diese Agentur so strukturiert, dass es zwar strategische Vorgaben von oben geben kann, wo eben auch Athleten Deutschland als Athletenvertretung unbedingt eine Rolle spielen muss. Und dann aber man einen Vorstand und operatives Personal hat, was wirklich sehr unabhängig und eben vor allem sehr kompetent auch diese Entscheidung umsetzen kann.
Dazu gehört ja auch, dass das POTAS-System, dieses Potenzialanalysesystem, was ja auch immer umstritten war, überarbeitet werden soll. Reicht das Ihrer Meinung nach oder sollte man es lieber komplett einstampfen, siehe auch den WM-Erfolg der Basketballer?
Aus meiner Sicht sollte man es nicht einstampfen. Denn man braucht ja eine Grundlage, auf der man diese Förderentscheidungen trifft. Und die Grundlage muss natürlich sein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sport auch in Zukunft Erfolg hat oder zum Erfolg geführt werden kann. Und POTAS kann das bedingt vorhersagen, nämlich über die, hat ja eine Erfolgssäule und eine Potenzialsäule. Und den Schritt, den man jetzt tun will, ist ja, dass man diese Struktursäule, wo Verbände viele Konzepte liefern mussten, die aber nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit Erfolg standen, dass man diese eben radikal verschlankt. Und aber da gibt es auch Attribute darin, die wichtig sind für die Integrität des Sports, also zum Thema Bekämpfung von Gewalt und Missbrauch, dass man die zum Beispiel zu Fördervoraussetzungen macht. Und wenn ich nochmal auf das Beispiel vom Basketball eingehen darf, da war es ja so, dass zum Zeitpunkt der POTAS-Analyse Basketball eben keine zurückliegenden Erfolge in den letzten Jahren aufweisen konnte, weder bei den Männern noch bei den Frauen noch im 3x3, sodass es eigentlich zu diesem Zeitpunkt relativ logisch war, dass Basketball einfach keinen guten Protaswert haben würde. Und wenn man auch genau hinguckt, dann hat aber Protas auch in der Potenzialsäule dem Basketball oder zumindest der Männermannschaft ein gutes Potenzial bescheinigt. Also so ganz falsch lagen sie nicht. Es hat aber damit zu tun, dass das eine Verbandsanalyse ist und dass natürlich auch da die Frauen und das, die 3x3-Teams, die zu diesem Zeitpunkt ganz neu waren, eine Rolle spielten. Und deswegen ist die Kritik, die man jetzt an Protas hat, etwas zu platt.
Die war aber jetzt am Basketball als plastisches Beispiel, die gab es aber ja immer als viel zu kompliziert, viel zu bürokratisch, viel zu langwierig, viel zu unflexibel oder da gibt es noch mehr Sachen, die man sicherlich ins Feld führen würde. Da sehen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, gar nicht so kritisch.
Doch, die Kritik ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich nehme das auf jeden Fall wahr, habe in dem Prozess jetzt auch nochmal mehr gelernt, welche große Belastung, vor allem diese Konzepterstellung, auch für die Verbände bedeutet. Und das ist ja auch, aber gerade, das habe ich ja gerade beschrieben, das wird ja gerade diskutiert, dass man genau das macht. Und ich bin sicher, dass das kommen wird, dass eben viele Teile aus dieser Struktursäule, und das ist die, die die meiste Bürokratie verursacht, denn Erfolg und Potenzial, dafür muss niemand ein Konzept schreiben, das sind Daten, die vorliegen. Potenzial wird über eine Datenbank gemessen und auch über eine sportfachliche Einschätzung der Verbände übrigens. Das heißt, die Verbände werden kaum noch Bürokratie haben. Das Einzige, was sie dann vorweisen müssen, ist aber, dass sie für die Integrität des Sportes sorgen. Das heißt, dass sie im Anti-Doping-Bereich gute Arbeit machen, dass sie im Bereich Safe-Sport gute Arbeit machen und dass sie auch es schaffen, die Athletinnen und Athleten vor eben Gefahren zu schützen.
Sie haben auch eingebracht, das steht auch in Ihrer Pressemitteilung jetzt zum Zwischenstand, dass es eine notwendige Zieldebatte gibt zur staatlich geförderten Spitzensportentwicklung. Das ist eine Frage, die gerade viel diskutiert wird. Was ist denn das Ziel? Nancy Faeser, die Innenministerin, sagt, sportliche Höchstleistungen auf Top-Niveau sind das Ziel.
Ja, ich glaube, hinter sportlichen Höchstleistungen auf Top-Niveau können wir uns alle versammeln. Muss aber auch ehrlich sein, dass uns das natürlich nur bedingt weiterhilft, wenn wir, vor allem wenn es gilt, Verteilungsfragen zu lösen. Weil das ist ja auch ein Grund, warum wir sehr klare Ziele benötigen, weil wir dann da über die Ziele ja auch entscheiden müssen, wie verteilen wir das Geld und wo setzen wir unsere Chips ein. Und die Debatte, die es ja zu führen gilt, ist, in welchen Sportarten wollen wir in Zukunft erfolgreich sein? Wenn wir nämlich nur reine Medaillenziele haben, dann setzen wir natürlich auf Sportarten, die uns möglichst viele Medaillen versprechen. Das sind dann Sportarten, in denen es auch viel zu holen gibt, wo es viele Wettbewerbe gibt, zum Beispiel im Bahnradfahren. Wir setzen außerdem auf die Wintersportarten, in denen wir bereits sehr gut sind. Dann könnte es aber sein, dass Sportarten nicht mehr gefördert werden oder weniger gefördert werden, die eben vielleicht viele Kinder in Deutschland machen, wo wir aber einfach nicht so international, nicht so konkurrenzfähig sind. Jetzt vielleicht Turnen oder Badminton.
Oder Leichtathletik.
Oder Leichtathletik aktuell. Und und deshalb geht es, diese Zieldebatte zu führen. Denn da ist natürlich die Frage, ob wir das wollen. Ob wir dann tatsächlich bei diesen großen Sportarten, die ja auch für die deutsche Bevölkerung irgendwie einen gewissen Wert haben und auch für Kinder und Jugendliche, weil die eben leichter zugänglich sind, als jetzt sage ich mal Bob, ob wir die dann einfach nicht mehr so stark fördern wollen und dadurch auch riskieren, dass wir darin dann keine Vorbilder mehr produzieren.
Mit welcher Haltung gehen Sie in diese Debatte?
Mit einer ganz offenen Haltung. Ich wünsche mir natürlich auch für unsere Athletinnen und Athleten, dass jeder die Chance bekommt, tatsächlich an die Weltspitze zu kommen. Aber wir haben eben nur begrenzte Mittel und deswegen muss die Debatte eben auch nicht nur im Sport geführt werden, sondern gemeinsam auch mit der Bevölkerung, weil wir müssen wissen, welche Erwartungen auch die Bevölkerung an den Spitzensport richtet. Und dann kann man auch sehen, ob man es schafft, eben den Spitzensport eben tiefer dort auch in der Gesellschaft zu verankern.
Über all dem schwebt aber vielleicht auch ein bisschen der Wunsch, das ist gerade auch in der Debatte, eine mögliche deutsche Olympiabewerbung. Wäre das nicht auch im Sinne der Athleten, dass man diesem Ziel viel unterordnet und dann vielleicht auch, wir hatten gerade das Thema der jetzt abgewendeten Mittelkürzungen im Sport, dass man dann für so eine Olympiabewerbung auch langfristig, viele Jahre im Voraus schon die Mittel kräftig nochmal erhöht im Sport?
Ja, die Frage ist, was soll dem untergeordnet werden? Also
Sie haben dass sozusagen recht. Der sportliche Erfolg bei möglichen heimolympischen Spielen das große Ziel ist, so wie es beispielsweise die Briten 2012 mit London vorgemacht haben.
Ja, also was ich wahrnehme von unseren Mitgliedern, von den Bundeskaderathletinnen und Athleten, dass sie auf jeden Fall für eine Olympia-Bewerbung sind oder zumindest ein Großteil. Das würde sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr betreffen, sondern die nachfolgenden Generationen, aber dass sie auf jeden Fall bereit sind, das zu unterstützen, weil es natürlich auch der Glaube ist, dass es nochmal neue Kräfte freisetzt, für nicht nur für den Spitzensport, aber natürlich irgendwie auch eine Breitensportwirkung entfalten kann. Und ich glaube, es ist ein lohnendes Ziel. Und uns ist einfach nur wichtig, dass man nicht einer Olympia-Bewerbung alles unterordnet im Sinne von den Reformen, die es ohnehin zu tun gibt, und dass man auch eben daran denkt, dass der Spitzensport, der Erfolg im Spitzensport auch immer eine Basis hat in seiner Integrität, in dem Schutz der Personen, die ihn betreiben. Und das sollte darüber eben auch nicht vergessen werden.
Diese geplanten, befürchteten Mittelkürzungen sind vom Tisch. Nancy Faeser hat das gestern bei der Pressekonferenz nach der Sportministerkonferenz gesagt, erreicht unter anderem durch Umschichtungen. Ist das für Sie ein guter Tag?
Ja, das ist ein guter Tag. Das hat uns natürlich sehr gefreut, die Ankündigung von Nancy Faeser, dass diese Mittelkürzungen eben zurückgenommen werden. Und ich hoffe auch, denn es gibt natürlich einige neue Projekte. Wir brauchen ein Zentrum für Safe-Sport, was im nächsten Jahr aufgebaut werden soll. Wir brauchen Gelder für die Agentur, dass es vielleicht sogar möglich ist, noch ein bisschen mehr Geld an den Stellen, wo es wirklich nötig ist, auch aufzutreiben.
Könnte man Sie fragen, wo bleibt die Solidarität des Sports, wenn alle anderen in Krisenzeiten den Gürtel etwas enger schnallen müssen?
Ja, das darf man mich auf jeden Fall fragen. Ich denke mal, es bleibt abzuwarten, in welchen Bereichen jetzt tatsächlich gespart werden soll. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage der Zielstellung. Also wenn die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erwarten, dass Medaillen gewonnen werden, dann ist eben ein gewisses Investment auf jeden Fall notwendig. Und auf der anderen Seite, und das ist ja die Arbeit, die jetzt auch gerade im Sport gemeinsam mit Bund und Ländern und uns verrichtet wird, wie kann man diese Gelder, die man noch hat, aber eben noch effizienter einsetzen?